Jetzt habe ich das Wort. Danke. Eigentlich bräuchte ich nicht mehr predigen. Das war so eine Fülle. Das Einzige, was Alex wusste, war, dass ich zum Thema Gnade predigen möchte. Das Einzigste. Und gleich am Anfang bringt er eine solche Fülle von Grundlagen unseres Glaubens, was die Gnade anbelangt. Und in den Eindrücken, in diesen Bildern setzt sich das fort, im Lobpreis. Ich bin mir sicher, dass das Thema ist, das Gott wirklich wollte. Das gibt mir immer so eine Bestätigung auch. Man ringt ja und fragt danach, Herr, was hast du, was willst du weitergeben durch mich? Und so ist das, dieses Thema eben, auf mein Herz gekommen. Und das hat auch seinen besonderen Grund. Aber ich möchte zunächst mal beten. Vater, wir danken dir von Herzen als deine Kinder. Wir danken dir für dein Wort, dein ewiges Wort, dass dieses Wort Bedeutung in unserem Leben erlangt, dass es zur Grundlage wird, Herr, für unseren Glauben, dass wir vertrauen, Herr, dass dieses Wort letztgültig und von dir für uns gegeben ist und unser Leben verändern wird, schon hier und eines Tages bei dir. Wir danken dir. Amen. Ich fange mal an mit dem Segen, den der Apostel Paulus oftmals seinen Briefen voranstellt. Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Das war der Wunsch. Damit hat er diese Gemeinden gesegnet. Gnade. Als ich vor etwa 35 Jahren noch jung im Glauben war, da sagte unser damaliger Pfarrer, ein Universitätsprofessor für Neues Testament, immer wieder mal, junge Leute fragen, was ist Gnade? Ältere Leute, alte Leute fragen, was ist nicht Gnade? Damals war ihnen nicht ganz klar gewesen, was er damit sagen wollte. Heute bin ich näher dran, durch die vielen Erfahrungen, die ich in dieser Zeit auch gemacht habe, sehr unterschiedliche Erfahrungen. Erfahrung auch der Niederlage, Erfahrung des Schmerzes. Und doch merken wir oftmals im Nachhinein, wie wichtig diese Erfahrung gewesen ist, dass sie uns teilweise sogar dazu verholfen haben, im Glauben zu wachsen. Ich erinnere mich an Menschen, die durch Krankheit erst vor die Wand gelaufen sind, um dann die Kehrtwende zu schaffen und Gott eine Chance zu geben, dadurch zum Glauben gekommen sind. Ich erinnere mich an viele, viele Menschen, die Probleme hatten und durch diese Probleme erst hineingekommen sind in eine lebendige Beziehung mit Christus. Das merken wir oft im Nachhinein. Also alles ist Gnade, auch was mal schieflaufen könnte. Und dieses Bewusstsein, dass wir in dieses Leben nichts mitgebracht haben und auch nichts mitnehmen können und dass wir mit unserer eigenen Anstrengung nichts Ewiges erkaufen können auch, hat zugenommen im Laufe der Zeit. Ich denke, das ist ein Reifungsprozess auch. Manchmal wissen wir etwas, aber es ist noch nicht in unserem Herzen gelandet. So ein tiefes Wissen, ich kann mich nicht selbst erlösen. Ich kann mich noch so anstrengen. Ich brauche einen Erlöser. Alles, was ich bin und habe, ist mir aus Gnade gegeben. Und zwar unverdient. Wisst ihr, und damit beginnt das Christentum überhaupt. Gnade ist die Umschreibung dessen, was Gott für uns getan hat. Und damit beginnt eigentlich jedes Christsein. Nicht mit unserer Entscheidung für Gott. Das beginnt mit einem Geschenk, das wir annehmen. Nicht mit den Geschenken, die wir Gott oder anderen Menschen bringen, indem wir Gutes tun. Wenn man vor der Entscheidung steht, dass man sein Leben Christus vielleicht übergeben soll, wie wir das ja auch raten, dass man ihm vertrauen soll und sein Leben ihm anvertrauen soll, dann hat man seinen Blick sehr stark auf die eigene Antwort gerichtet. Dann fragt man sich, bin ich bereit, mich für Christus zu entscheiden, ihm mein Leben zu übergeben? Was kostet mich das an Opfer? Und auf der anderen Seite, was gewinne ich davon? An Glück und Sinn und an anderen Dingen, die Gott mir geben möchte, wie es die Bibel auch ausdrückt. Damit steht dann die Forderung, die Gott an uns richtet, sehr stark im Blickpunkt. Und das ist eine verengte Sicht. In Wirklichkeit entscheiden wir uns für Jesus Christus, weil er sich für uns entschieden hat. Amen. In Wirklichkeit geben wir Gott unsere Liebe, weil er uns geliebt hat, zuerst. Wir ergreifen die Erlösung, weil diese Erlösung schon vollbracht ist. An Ostern, am Kreuz von Golgatha. Wir geben uns Gott hin, weil er sich an uns hingegeben hat. Wir geben Gott eine Antwort, weil er uns zuerst angesprochen hat. Dasselbe nochmal. Wir müssen sicher eine klare Entscheidung treffen. Und ohne dem gibt es auch keinen gesunden und wachsenden Glauben. Aber je länger wir Christen sind, je tiefer wir wachsen, umso weniger betonen wir, ich habe mich entschieden. Versteht ihr? Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich bin entschlossen, ihm zu folgen. Umso stärker betonen wir, was er für uns getan hat. Ich sehe da Martin Luther, der immer auf das Kreuz verweist. Gibt es auf einem Altar so ein Bild von ihm. Was er für uns getan hat und auch weiterhin tun möchte. Natürlich müssen wir auch darüber reden und nachdenken, dass Gott Forderungen hat, die eindeutig sind. Und dass Gott keine faulen Kompromisse möchte. Aber das ist eine Konsequenz, das ist eine Folge, das ist das Zweite, das ist was Sekundäres, es ist niemals das Erste. In anderen Religionen geht es oft sehr stark um das, was Gott vom Menschen verlangt. Wir nennen solche Religionen Gesetzesreligionen. Ich will nicht behaupten, dass solche Religionen nicht auch etwas von der Gnade wissen. Aber das tritt ganz deutlich in den Hintergrund. Zum Beispiel im Judentum auch. Das ist meiner Ansicht nach im Grunde genommen eine Gesetzesreligion. Es legt einen großen Wert auf das, was Gott vom Menschen verlangt. Oder jetzt im Moment sehr, auch in den Medien, durch die Vorgänge, der Islam ist eine Gesetzesreligion. Die Glaubenden dort haben Auflagen, die sie erfüllen müssen. Und nur so kommen sie nach der Lehre des Islam in den Himmel. Letztendlich durch gute und in manchen Gruppierungen auch durch böse Werke. Stichwort Heiliger Krieg. Oder ich denke an Religionen, die sehr stark das Erlebnis betonen. Zum Beispiel das Erlebnis der Erleuchtung im Buddhismus. In der Regel kommst du dahin nur durch Wochen, Monate, jahrelanges Training. Du sitzt in Schneidersitz und meditierst ständig bis du an einen Punkt kommst, vielleicht, Fragezeichen, wo du erleuchtet wirst. Das Ziel ist diese Erleuchtung. Das dauert manchmal Jahre. Nach meiner Einschätzung sind alle Religionen, außer dem Christentum, Religionen, die an den Anfang eine Aufgabe stellen, die der Mensch anpacken muss. Sei es, dass sie sich selber reinigen müssen von ihren Leidenschaften, sei es, dass sie die Welt verlassen müssen, dass sie in die Wüste gehen müssen, dass es gilt, Gebote einzuhalten. Am Ende des Weges dann, irgendwo, irgendwann, kommt er dann an das Ziel. Christsein bedeutet, ich bin schon am Ziel. Christsein bedeutet, es beginnt damit. Gott hat etwas für uns getan. Längst ehe wir den Wunsch hatten überhaupt, dass er etwas für uns tut. Längst ehe wir das erkannt haben und dem vielleicht zugestimmt haben. Als Jesus am Kreuz stirbt, sagt er nach Johannes, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Die Erlösung ist vollbracht. Und Gott hat vorher nicht die Menschen gefragt, wollt ihr, dass ich euch erlöse? Meint ihr, ihr braucht Erlösung? Er hat zu einem Zeitpunkt, als sich das noch keiner wünschte, aus freier Liebe etwas getan. Und damit ist die Erlösung geschehen. Der Mensch muss sie ergreifen, aber sie ist da. Der Apostel Paulus sagt im 1. Korintherbrief, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Nicht der gelegt werden kann, sondern der ein für allemal gelegt ist. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und das muss uns ganz klar und deutlich genug gesagt werden auch. Und das geschieht leider oft nicht in unserer Kirche. Das Christentum beginnt mit einer Initiative Gottes und nicht mit meiner Initiative als Mensch. Beginnt mit einer vollbrachten Erlösung und nicht mit etwas, was der Mensch erst vollbringen muss. Und leider ist es oft so gewesen und viele von uns leiden darunter, dass auch Christen nach einem guten Anfang im Lauf der Jahre das Christentum doch wieder zu einer Gesetzesreligion gemacht haben. Ganze Gemeinden, ganze Kirchen leiden darunter. Ihnen sind die Augen geschlossen. Nach dem Motto dann, ich muss es tun. Und naja, Jesus Christus hilft mir dann dabei. Weil ihnen wieder die Augen verschlossen waren, um zu erkennen, was wirklich für sie bereitliegt und was das Evangelium ausmacht. Da sind wir nämlich am Kernpunkt des Evangeliums. Wir können das alles nur erkennen, wenn wir uns in Jesus Christus hingegeben haben, an Jesus hingegeben haben, wenn wir ihm geantwortet haben, wenn wir unser Leben an ihn gebunden haben, wenn wir dieses Vertrauen geschöpft haben. Aufgrund dessen, dass andere vielleicht erfahren haben, deswegen geben wir Zeugnis. Und sie den Schritt wagen und sagen, ja, Jesus, ich vertraue dir. Und wisst ihr, das ist keine billige Gnade. Nicht, ist ja alles okay. Ob du nun ja sagst oder nein, Gott ist einverstanden. Ob du an deinen Sünden festhältst oder sie lässt, Gott ist mit allem einverstanden. Ob du nach ihm fragst oder nicht, du wirst auf jeden Fall im Himmel sein. Das ist nicht gemeint. Es geht darum, dass der Grund, auf dem wir stehen, nicht durch uns gebaut ist, dass er vorher schon gelegt war. Jesus ist der Fels, auf dem wir unser Lebenshaus aufbauen können. Es geht darum, dass die Hand, die uns hält, nach uns gegriffen hat und nicht wir die Hand vom Himmel heruntergezogen haben. Es geht darum, dass die Liebe, die uns umgibt, auf einer Entscheidung Gottes beruht. Es war nicht meine Entscheidung. Wir sind geliebt. Was immer wir anstellen, wir sind geliebt. Gott hat beschlossen, uns zu lieben, und das ist eine Tatsache, weil Gott Liebe ist. Gott kann nicht anders als lieben. Und um diesen Grund geht es Johannes 1, Vers 17. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Das Gesetz ist die Forderung. Es war vorher da. Aber die Gnade ist gekommen, sie ist nicht mehr weggegangen. Sie ist bis heute unter uns. Ich möchte das jetzt durch ein paar Verse des Römerbriefes nochmal dem eine Basis geben. Und zum Schluss komme ich drauf, wie wir damit im Alltag umgehen. Römer Kapitel 3, Vers 23. Da schreibt Paulus: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Dieser Vers 23 fasst alles zusammen, was Paulus seit Kapitel 1 gesagt hat. Lest das mal. Alle, sagt er, alle sind verloren, auch die frommen Juden. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Und Vers 25: Ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut, Sühne wirksam durch Glauben. An diesen Versen ist mir wichtig: Sie werden gerecht. Was heißt gerecht? Sie werden akzeptabel. Sie waren es vorher nicht. Aber sie werden akzeptabel, sie werden annehmbar für Gott. Wodurch? Nicht dadurch, dass sie sich Mühe gegeben haben, dass sie gute Vorsätze gefasst haben, was ja meistens gar nicht gelingt, umzusetzen auch, dass sie ihr Leben geändert hätten, sondern dass ein anderer etwas für sie getan hat, und zwar Jesus Christus auf Golgatha. Und was hat er getan? Er hat Erlösung gebracht. Ich will es noch einmal ganz scharf sagen. Wir werden nicht erlöst in dem Moment, wo wir uns Jesus anvertrauen, sondern wir sind erlöst seit dem Moment, wo Jesus für uns am Kreuz starb. Die Erlösung ist seitdem da. Wir müssen es in Anspruch nehmen. Er hat gesagt, es ist vollbracht, ein für alle Mal, als er sein Leben aushaucht. Im Vers 25 heißt es ja: Denn Gott hat dafür gesorgt, dass Jesus mit seinem Blut, das heißt also mit dem Opfer seines Lebens am Kreuz, Sühne geleistet hat. Sühne ist ein altdeutsches Wort. Das ist ein Vorgang, wird damit bezeichnet, durch den geschehenes Unrecht aufgehoben wird. Sühne ist ein Vorgang, durch den vollbrachte Schuld getilgt wird. Und wo findet die Vergebung der Sünden statt? Bereits auf Golgatha in einem bestimmten Sinn. Dort hat Gott der Menschheit schon vergeben. Er hat den ganzen Weg geöffnet. Warum steht dann hier noch das Wort, dass die Sühne wirksam ist durch den Glauben? Weil nur der etwas davon hat, der etwas in Anspruch nimmt. Ich habe von einem Geschenk nur etwas, wenn ich es in Anspruch nehme. Der größte Teil der Menschheit will das gar nicht, interessiert sich gar nicht dafür, was am Kreuz geschehen ist. Die sagen höchstens, es ist ein vorbildlicher Mensch gestorben. Ja, und wir, die wir Jesus kennen, sagen, das war nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt war, er ging ans Kreuz. Und er hat uns erlöst. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Und Gott hat dort durch ihn der Menschheit vergeben. Und dann können wir hingehen und können sagen: Herr, gib mir von dieser Vergebung, die seit Golgatha da ist. Gib mir das von, dass mein Leben frei wird. Ich betone heute die andere Seite, dass wir nun wirklich Vergebung annehmen müssen, nicht so sehr. Auch das gilt es anzunehmen. Aber das ist eine Reaktion von mir. Ich rede einseitig von dem Grund, auf dem wir stehen, auf dem unser Glaube ruht. Denn wenn dieser Grund nicht klar ist, dann stehen wir immer im Morast, mehr oder weniger tief. So können wir also beten: Mein Gott, ich danke dir. Du hast mich annehmbar, akzeptabel gemacht durch deinen Sohn Jesus. Am Kreuz, durch das ich schon erlöst bin. Und zwar schon vor meiner Geburt ist das geschehen. Du hast die Sühne für meine Schuld bereits vollbracht. Und so will ich und ich brauche auch nicht mehr daran zu zweifeln, dass du mir diese eine oder andere Sünde, wir werden alle schuldig in dieser Welt, jeden Tag aufs Neue, ob wir es merken oder nicht. Von gestern Abend, von heute Morgen, das böse Wort, dass du mir es vergibst, wenn ich zu dir komme. Es ist vollbracht. Ich möchte noch einen weiteren Text anschauen, Römer 5, ein paar einzelne Verse. Vers 1, gerecht gemacht durch Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen. Ich lasse ganz bewusst die folgenden Verse aus, gehe zu Vers 5 und 6, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Und Vers 8 und 9, Gott aber hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Es geht immer um dasselbe Thema. Gnade, die Basis unseres ganzen geistlichen Lebens. Vers 1, wir sind gerecht gemacht aus Glauben. Und dann kann ich beten, kann sagen, Vater, du hast Jesus, deinen Sohn, in den Tod geschickt, damit ich lebe. Er stirbt und ich lebe. Du hast ihn unter die Ungerechten gerichtet, damit ich gerecht bin. Du hast mir die Gnade gegeben, das im Glauben anzunehmen. Nun weiß ich, ich bin gerecht, ein für allemal. Ich habe Fehler, ich habe es eben wieder gemerkt. Ich habe Sünden und leider begehe ich auch manche Sünden fast täglich. Ich bin zu schwach, ich brauche da deine Hilfe. Aber du sagst, dass ich gerecht bin und daran will ich nicht mehr zweifeln. Ich danke dir, dass es so ist. Wir haben nun Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wo ist der Friede geschlossen? Am Kreuz. Also kann ich sagen, Vater, ich danke dir, dass der Krieg zwischen uns, den ich angefangen habe aus Ungläubigkeit, beendet ist. Du hast mir deine Hand entgegengestreckt. Am Kreuz hast du den Frieden gebracht durch ein Wunder. Das Wunder, das du mir vergeben hast durch das Blut Jesu, deines Sohnes. Und ich habe jetzt Frieden mit dir. Merkt ihr, hier geht es nicht um das Gefühl des Friedens. Es geht um eine Tatsache. Es ist überhaupt keine Rede davon, dass wir uns so fühlen. Sondern es geht um etwas, was Gott getan hat, was sein Wort sagt, das ist eine Tatsache. Römer 5, Vers 1, Vater, ich habe mir das genau gemerkt. Ich danke dir, du hast Frieden gemacht durch Jesus Christus. Vers 2 heißt es, wir haben den Zugang. Das heißt ja nicht, wir können ihn haben. Angenommen, wir beten lange genug. Angenommen, wir machen einen längeren Lobpreis. Angenommen, wir fassen ehrliche Vorsätze. Das sind ja alles gute Sachen. Aber das hat mit unserer Erlösung nichts zu tun. Wir sind trotzdem erlöst. Da steht, wir haben den Zugang zu der Gnade oder in die Gnade hinein, in der wir stehen. Vielleicht hilft es, in einem Bild zu sprechen. Die Tür zu dem Raum ist uns geöffnet worden und wir sind jetzt in diesem Raum der Gnade. Wer hat den Zugang geöffnet? Jesus. Wodurch? Zunächst durch seinen Tod und seine Auferstehung auch. Vers 5b, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Jeder Christ hat den Heiligen Geist empfangen. Jesus kommt nie allein, er bringt immer den Heiligen Geist mit. Ohne ihn kann ich Jesus gar nicht erkennen als den Messias. Und wo Jesus ist und wo der Heilige Geist ist, da ist auch Gottes Liebe. Die Frage der Geisttaufe geht ja auch bei uns. Manchmal, wir beten für die Geisttaufe, ist eine andere wiederum. Da geht es um ein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist über das hinaus, was beim ersten Kommen des Heiligen Geistes zur Bekehrung führt. Dass ich freigesetzt werde, im Heiligen Geist auch dann zu leben und alles in Anspruch zu nehmen, um meiner Berufung auch nachzukommen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Der Heilige Geist ist uns gegeben. Und das heißt nicht, kann ausgegossen werden. Warte lange genug oder so. Und es wird auch nicht gesagt, immer dann, wenn du Liebe in deinem Herzen spürst, wenn du sie wahrnimmst, dann ist die Liebe ausgegossen. Und immer dann, wenn du dich kalt fühlst, dann ist sie nicht ausgegossen. Sie ist ausgegossen. Und ein immer wieder rein und raus gibt es da nicht. Vers 6, Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren und gottlos waren, für uns gestorben. Einer der allerschönsten Verse der Bibel. Als wir noch kalt waren, als wir noch keinerlei Reaktionen zeigten, oder als wir noch gar nicht auf der Erde waren, da ist er schon für uns gestorben. Und das macht es klar, dass seine Liebe unabhängig ist von unserer Antwort. Er wollte uns einen Beweis bringen, dass er uns wirklich liebt. 2000 Jahre später, muss man sagen, als wir noch nicht mal auf der Welt waren. Und wenn einer sagt, Gott kann mich gar nicht lieben. Ich bin doch so gottlos und so uninteressiert und so kalt. Dann ist die Antwort Römer 5, Vers 6. Er ist für uns gestorben, als wir noch gottlos waren. Und sein Tod hat Gültigkeit. Vers 8. Gott hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das sind Tatsachen. Eben darum geht es mir. Tatsachen, die hier mitgeteilt werden. Er hat die Liebe bewiesen, als wir noch Sünder waren. Nochmal Vers 9. Wir sind durch sein Blut, das heißt durch seinen gewaltsamen Tod, gerecht gemacht worden. Also brauchen wir uns nicht vor dem kommenden Gericht Gottes fürchten. Das sind Heilstatsachen. Ich gehe nochmal weiter zu Römer 8, Vers 1. Jetzt gibt es keine Verdammnis, keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Wer ist in Christus Jesus? In Christus Jesus ist ein Mensch, der zwei Bedingungen erfüllt. Er hat eine persönliche Beziehung zu Christus und er ist hineingetauft in den Tod Jesu und auferstanden zu einer neuen Person. Wir glauben an Jesus. Ich betone das so stark, weil manche das zu einer Sache des Gefühls machen. Sie sagen, ich fühle mich mit Jesus so verbunden, heute bin ich in Christus, aber morgen früh hat eine schlechte Nacht gehabt. Da sieht es ganz anders aus. Nein, Es ist elementar wichtig, dass wir solche Fragen, ob wir in Christus sind, ob diese Tatsachen stimmen, nicht abhängig machen von Gefühlen, sondern dass wir auf die Bibel hören, diese Tatsachen im Vertrauen auch annehmen und aussprechen. Die Bibel sagt auch nicht, dass jeder, der in Christus ist, deswegen sündlos ist. Aber sie sagt, wer da in ihm ist, wer mit ihm verbunden ist, der geht nicht jede halbe Stunde wieder raus und wieder rein aus der Beziehung. Und dann bereut er seine Sünden, ist wieder drin und dann ist er wieder draußen. Das ist eine furchtbare Vorstellung, die mit Liebe überhaupt nichts zu tun hat. Und jetzt kommt das Schönste. Für die, die in Christus Jesus sind, gilt Folgendes. Es gibt keine Verurteilung. Es gibt keine Verdammung. Gott verdammt keinen von uns mehr und also solltest du dich auch selber nicht verdammen und schlecht machen und ständig beschuldigen, sondern du sollst anerkennen, dass du freigesprochen bist. Natürlich deine Schuld bekennen, aber dann ist sie auch weg. Christus, in dem wir sind, der unser Lebensraum ist, der ist für uns am Kreuz gewesen. Er hat alles auf sich genommen. Merkt ihr, ich rede wieder von Tatsachen. Überhaupt nicht davon, wie sich jemand fühlt. Ich rede von etwas, das Gott getan hat für uns. Und wenn Gott etwas für uns getan hat, dann dürfen wir nicht hingehen und sagen, Herr, ich fühle das heute aber gar nicht. Das stimmt ja alles nicht. Gott sagt, habe ich dich nach deinen Gefühlen gefragt? Wenn ich sage, ich habe das getan, dann ist es geschehen. Amen. Wisst ihr, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich bin da sehr gefährdet an der Stelle. Ich habe eine depressive Grundstruktur in meinem Leben. Gott hat mich da rausgerissen, aber immer wieder bin ich in dieser Gefahr. Und ich muss mit dem Apostel Paulus sagen, ich finde keine komplette Heilung. Immer wieder ist das ein Anstoß für mich, aber auch im Glauben weiterzukommen. Er hat mich da auf eine Basis gestellt, mit der ich leben kann. Ich würde mir wünschen vielleicht, ständig glücklich zu sein. Ich bin es nicht. Ich habe Schwankungen. Aber ich weiß eines, diese Tatsache gilt und es ist unabhängig von dem, wie ich mich fühle. Sonst würde ich hier nicht stehen heute. Ich möchte noch einen letzten Abschnitt nehmen, nämlich das Ende von Römer 8, Vers 31. Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Tolle Frage. Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Fragezeichen. Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Lauter Tatsachen. Man kann natürlich Vers 31 so lesen, falls Gott für uns ist, wenn ich mich so fühle, wer kann da noch gegen mich sein? Das ist nicht gemeint. Da wir doch wissen, Gott ist für uns, wer kann dann noch gegen uns sein? Wir wissen es. Und woher wissen wir es? Aus dem Evangelium, weil Gott es sagt. Und so kann der Gläubige sagen, Vater, ich preise dich, dass du immer, immer für uns bist, für mich. Manchmal sieht es vielleicht anders aus, aber ich glaube, du wirst es eines Tages, wenn ich bei dir bin, auflösen, warum ich diese oder jene Situation habe durchmachen müssen, die ich gar nicht so als Gnade empfunden habe. Vers 32, hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben, ihn geopfert. Er hat das getan. Er hat seine Liebe demonstriert. Und wenn Gott alles gegeben hat, dann ist in dieser Gabe auch alles enthalten, was er verspricht. Er sollte uns mit Jesus nicht alles schenken. Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Die Auserwählten Gottes sind die, die in Jesus sind. Also keine Anklage mehr. Für uns gibt es keine Verdammnis und keine Verurteilung mehr. Keine Beschuldigung. Also kann uns niemand mehr anklagen. Manchmal sind wir selber, die uns anklagen. Und dann ist es gut, sich schnell auf die Seite Gottes zu stellen und diese Gnade anzunehmen. Vers 33, Gott spricht sie selber gerecht, keiner kann sie mehr verurteilen. Vers 34, Christus setzt sich selbst höchstpersönlich für sie ein. Er sitzt zur Rechten Gottes, der Herrschaftssitz, der höchste Sitz des Universums. Und er tritt für uns ein. Gibt es Größeres? Amen. Ich habe jetzt an einem einzigen